Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und auch bei uns geht in dieser Woche der Blick natürlich nach Großbritannien, allerdings über den kleinen Umweg Augsburg. Dort nämlich kommt das angeblich beste britische Stück des 21. Jahrhunderts zur deutschsprachigen Erstaufführung. Welches das ist, das verrät uns gleich der Augsburger Intendant André Bücker. Wenn ein Theatertext von den Kollegen des Londoner Guardian als bestes britisches Stück des 21. Jahrhunderts geadelt wird und wenn eine Kritikerumfrage es sogar unter die 40 besten Stücke aller Zeiten zählt, dann wird man hellhörig. Vor allem, wenn man dann feststellen muss, dass man von dem so gerühmten Stück, nämlich Jerusalem, des britischen Dramatikers Jazz Butterworth, tatsächlich noch nie was gehört hat. Aber das soll sich jetzt auch für ein deutschsprachiges Publikum unbedingt ändern, findet man am Staatstheater Augsburg. Dort kommt Jerusalem heute Abend als deutschsprachige Erstaufführung auf die Bühne. Eine kleine Sensation kündigt das Theater an. Warum? Das wollen wir jetzt herausfinden mit dem Augsburger Intendanten und Regisseur der Premiere, André Bücker. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Bestes britisches Stück des 21. Jahrhunderts. Da muss gleich zum Anfang die Frage erlaubt sein, ist es wirklich so gut und wenn ja, warum?
Ich finde es wirklich hervorragend. Das ist einfach ein hervorragend gebautes Stück, hat unglaublich gute Figuren, hat eine ganz vieldeutige und vielschichtige Geschichte. Es hat eine tolle Entwicklung, tolle Wendungen. Also es ist direkt, es ist schnell, es ist richtig komisch, es ist auch traurig, anrührend, melancholisch. Das hat schon alles, was man sich eigentlich von einem Stück wünscht.
Schauen wir mal ein bisschen rein. Die zentrale Figur in Jerusalem ist ein Mann namens Johnny Byron, genannt Rooster, der von seinem Wohnwagen aus Drogen an die Jugendlichen in der Gegend verkauft. Das bringt ihm natürlich den Ärger der lokalen Behörden ein. Was ist das denn grundsätzlich für ein Konflikt, den Jazz Butterworth da in sein Stück hineingeschrieben hat?
Ja, Johnny Rooster Byron ist ein Outsider, ein Outcast, jemand, der sich am Rande der Gesellschaft befindet, teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig, der kämpft gegen die Windmühlen der Bürokratie, der besteht auf sein freies, unabhängiges Leben, wobei man natürlich immer wieder befragen kann, wie frei und unabhängig ist das denn, wenn man auch sich so weit außerhalb der Gesellschaft bewegt. Der schmeißt Partys, der erzählt Geschichten, der erfindet ganze Welten. Das ist eine faszinierende Persönlichkeit, der natürlich der Obrigkeit ein Dorn im Auge ist, weil man will eben dort, wo er seit vielen, vielen Jahren geduldet wird in diesem Wald, dort will man die Neubausiedlung erweitern. Und da ist er natürlich massiv im Weg. Ja, und dazu kommt einfach, dass die Kinder derjenigen, die sich wunderschöne Eigenheime in dieser neuen Siedlung schon gebaut haben, eben zu Johnny kommen auf die Lichtung und dort in Partys feiern und ihm Drogen abkaufen. Und das ist natürlich irgendwie eine doch relativ explosive Gemengelage. Und dort treffen eben Dinge aufeinander. Dort trifft sozusagen der Wohlstand auf libertäre Ansichten. Dort trifft sozusagen der Kapitalismus auf einen naiven Freiheitsgedanken. Und da ist eine Menge Zündstoff drin. Und was wir auch, glaube ich, gesellschaftlich, also gerade jetzt auch in den Debatten, die wir haben können bei uns.
Das Stück ist von 2009. Es war damals ein riesiger Erfolg im Londoner West End. Jetzt, 13 Jahre später, liest man diesen Text ja aber wahrscheinlich nochmal durch eine ganz andere Brille. Mir kam er jetzt beim Lesen eigentlich so vor wie die ja so grimmige Vorsehung einer eigentlich brutal gespaltenen Gesellschaft, die ja nun in dieser Woche mit dem Tod der Queen vielleicht auch noch so ihre letzte richtig integrative Figur verloren hat. Ging Ihnen das auch so?
Ja, das kommt einem so ein bisschen so vor. Andererseits hat man ja in London das Stück wieder aufgenommen, jetzt in diesem Sommer gerade, und hat sich tatsächlich dagegen entschieden, es in irgendeiner Weise in Anführungsstrichen zu aktualisieren, weil es tatsächlich noch für sich spricht. Also als es rauskam, gab es ja den Brexit noch nicht und das hat natürlich alles so eine Vorsehung, aber es ist trotzdem, wie sich das, sage ich mal, für einen Theaterklassiker gehört, hat es eine fast zeitlose Gültigkeit und diese Figuren und diese Geschichte haben so einen Foliencharakter im Prinzip. Da bin ich sicher, das funktioniert auch noch in 10 Jahren.
Wenn man das Stück liest, dann bekommt man ja schon auf dem Papier eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie das auf der Bühne aussehen könnte. Das liegt natürlich auch daran, dass Jazz Butterworth ganz ausführliche Szenenbeschreibungen und Regieanweisungen verwendet. In der deutschsprachigen Dramatik im Moment eher untypisch. Jetzt sind Sie als Regisseur, Herr Brücker, nicht unbedingt so bekannt dafür, einen harten Realismus zu bedienen. Ist das dann für Sie eigentlich eine Last oder macht das eher Spaß?
Ja, das macht eher Spaß. Es ist wirklich eine große Freude, mit so einer tollen und detaillierten und ja auch wirklich wahnsinnig gut gemachten Vorlage umzugehen. Also bei diesem Theaterabend geht es nicht um Dekonstruktion, sondern es geht tatsächlich um die große Erzählung, um die großen erzählerischen Bögen, um Timing, um Tempo, auch um Pointen. Also das ist schon ein handwerklich herausfordernder Abend und, glaube ich, ein toller Schauspielerabend. Und ich glaube, dass sich das Publikum auch freut auf so große Erzählungen im Moment.
Das Stück ist ja voller Anspielungen an die britische Geschichte und auch an Mythen. Shakespeare spielt auch immer mal wieder eine Rolle. Schon der Titel Jerusalem, der verweist ja auf eine in Großbritannien zum kulturellen Erbe gehörende Dichtung von William Blake, in der dieses alte, pastorale England mit seinen grünen Hügeln beschworen wird. Bekommt man das eigentlich alles anschlussfähig für ein deutschsprachiges Publikum?
Ja, ich glaube schon. Also es gibt natürlich viele Details, die wir hier nicht verstehen. Also die in der englischen Uraufführung natürlich noch ganz anders wirksam waren oder wirksam sind. Das macht aber nichts. Es wachsen diesem Stück also auch Bedeutungsebenen für uns zu, die das total wieder wettmachen. Und dieses Märchenhafte, also dass wir uns auch genauso gut in einem shakespearischen Wald befinden könnten, dass der Johnny Rooster Byron auch Anklänge an eine Falstaff-Figur hat, dass wir uns an einen Sommernachtstraum erinnert fühlen. Das sind alles so Komponenten, die diese Erzählung so reich und reichhaltig machen. Da wird man nicht davor stehen und sagen, upsa, das ist irgendwie so englisch, damit können wir gar nichts anfangen. Das war übrigens auch die Befürchtung vor der New Yorker Aufführung. Also da haben die englischen Macher eigentlich auch gedacht, oh, kriegen wir das überhaupt transportiert über den Atlantik? Wird man das in New York verstehen? Und es war überhaupt gar kein Problem. Und Ähnliches, denke ich auch, wird für das deutsche Publikum gar kein Problem sein.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass das Publikum gerade wieder große Lust hat auf diese großen Erzählungen. Es gibt ja momentan sowieso eine neue Welle des Interesses an der, ich sag jetzt mal etwas verkürzend, angloamerikanischen Dramatik. Also Sie zeigen jetzt in Augsburg Jerusalem. Anderswo schlägt gerade zum Beispiel auch ein Stück wie das Vermächtnis des amerikanischen Dramatikers Matthew Lopez hohe Wellen. Und das eben vor allem für diese Art des Erzählens, die so ganz anders scheint als in der deutschsprachigen Gegenwartsdramatik. Was sind das für andere Qualitäten, die da jetzt auf die deutschsprachigen Bühnen kommen mit diesen Stoffen, mit diesen Stücken?
Ja, das stimmt. Wir haben auch in der letzten Spielzeit Mary Page Marlowe von Tracy Letts gemacht. Und eine Familie hatte ja vor ein paar Jahren auch einen unglaublichen Erfolg und wird immer noch gespielt an vielen deutschen Bühnen. Ja, ich glaube, es ist diese Kombination aus intelligent gebauten Geschichten, aus auch Schauspielertheater und aus Geschichten, die uns auch etwas über uns selber erzählen. Und diese Spannungsbögen von Erzählungen, die fehlen uns, glaube ich, so ein bisschen in der deutschsprachigen Dramatik.
Also der Netflix-Effekt.
Sie haben sicher gemerkt, dass ich gerade echt versucht habe, mich dort rumzuwinken. Aber es ist natürlich, es hat natürlich was, diese Spannungsbögen auch über längere Zeiten, Verstrickungen von Figuren über verschiedene Ebenen. Also unser Publikum mag das sehr. Das haben wir festgestellt in den letzten Jahren. Das kommt bei uns sehr gut an.
Zum Schluss nochmal gefragt, was beim Publikum gut ankommt, wird eine große Frage auch in dieser neuen Spielzeit sein. Sie machen jetzt den Auftakt mit Jerusalem, aber diese Spielzeit, das wissen alle, sieht an vielen Häusern, naja, schwierig aus wahrscheinlich. Stichworte Corona-Comeback, natürlich auch die Energiekrise, da haben viele große Befürchtungen. Wie schauen Sie in Augsburg auf die kommenden Monate, vor allen Dingen auf die kalte Jahreszeit?
Ja, wir schauen da auch mit Sorge drauf natürlich. Also es ist natürlich nicht alles wie 2019 jetzt. Das ist vollkommen klar. Bei uns haben sich auch die Kosten für Bühnenbilder zum Beispiel verdoppelt, das kann man so sagen. Also Materialkosten, Inflation, Materialknappheit, das sind alles Faktoren, die krass sind. Und jetzt Energiethematik, das wird natürlich die Theater auch als Häuser, auch als Institutionen mit großem Energieverbrauch natürlich vor Probleme stellen. Das ist vollkommen klar. Ich bin auch schon gefragt worden, ob sowas geplant sei, wie Schließtage in Kultureinrichtungen oder so. Wo ich aber ganz klar sagen muss, wir kommen gerade aus einer Pandemie und da haben wir ja erlebt, wie die Kultur hinten angestellt wurde und das darf auf gar keinen Fall wieder passieren. Wir sind natürlich alle gefordert und gefragt, Energie zu sparen, nicht nur wegen steigenden Kosten, sondern auch wegen der Klima- und Nachhaltigkeitsthematik. Da sind wir aber auch schon seit Jahren dran. Also jetzt ganz banales Beispiel, unsere Scheinwerfer umzustellen auf LEDs, die deutlich energiesparender sind und so weiter und so weiter. Auch Recycling im Bühnenbildbereich und Nachhaltigkeit im Wirtschaften dort. Also das sind alles Themen, die uns sehr, sehr umtreiben, die uns beschäftigen. Ich traue mir da jetzt überhaupt gar keine Prognose zu, wo wir im November stehen oder wie es da aussehen soll. Aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal das machen, was wir können, was unsere Aufgabe ist. Wir müssen richtig gutes, packendes, zeitgenössisches und zeitgemäßes Theater machen. Und ich bin sicher, dass wir die Menschen dann auch erreichen. Aber natürlich guckt jetzt jeder Zuschauer, jede Zuschauerin auch ins Portemonnaie und sagt, na, brauche ich diesen Abend wirklich? Muss ich wirklich essen gehen? Muss ich wirklich ins Theater gehen? Oder soll ich das lieber für meine Nebenkostenabrechnung sparen? Und das ist ein schlimmer Zustand.
Dann wünsche ich Ihnen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer trotz des kritischen Blicks ins Portemonnaie trotzdem in Augsburg ins Theater kommen. Zum Beispiel heute Abend zur Premiere von Jerusalem von Jess Butterworth. André Bücker, Intendant und Regisseur der Premiere. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vor rund einem Jahr, da sorgte die Hamburger Intendantin Karin Bayer für Aufregung bei vielen Journalisten, weil sie hier im Programm sagte, die Theaterkritik sei, Zitat, die Scheiße am Ärmel der Kunst, also das, was kleben bleibe. Seither wiederholen sich die grundsätzlichen Sticheleien gegen die Kritik, wie in der letzten Woche, als das Kunstfest Weimar tatsächlich mit einer eigenen Pressemitteilung auf eine Radiokritik reagierte. Und auch ein Regisseur und Schauspieler teilte in den sozialen Medien kräftig und durchaus unflätig gegen die Kritik aus. Tobi Müller kommentiert ein unverändert schwieriges Verhältnis.
Soziale Medien sind kein Safe Space, sicher. Wenn aber ein gestandener Schauspieler wie Benny Klaasens auf Facebook jedes Niveau unterschreitet und eine Kritikerin beleidigt, erschrickt man doch noch einmal. Wir wollen nicht wiederholen, was Klaasens, der in Zürich am Theater Neumarkt Regie führte, der Kollegin von nachtkritik.de alles hinterherrief. Würden wir KritikerInnen nur im Ansatz zu beleidigende Anwürfe in Richtung Theater schmeißen, wären wir den Job zu Recht los. Solche Wutreden würden die Schranken einer Redaktion aber nie passieren. Klaasens hat den Eintrag gelöscht, was soll's, ein Künstler hat die Nerven verloren. Doch das Kritiker-Bashing hört nicht auf. Theaterschaffende des Kunstfestes Weimar kündigten die Prüfung rechtlicher Schritte gegen eine gesprochene Kritik im Deutschlandfunk an, die auf Anfrage nun doch nicht folgen. Und vor bald einem Jahr bezeichnete Karin Bayer, Hamburger Theaterleiterin, die Kritik pauschal als Scheiße am Ärmel. Fehlt in der Kunst eine grundlegende Unterscheidungskompetenz, ob man sich aufregt und flucht oder ob man öffentlich spricht? Ja, aber nicht nur da. Denn hat der Journalismus diesen Unterschied so viel besser im Griff? Gibt es eine stabile Mauer zwischen autonomer, abwägender Kritik und dem Populismus der Klicks? Jede Redaktion sieht online, wie oft ein Text gelesen wird und woher der Traffic kommt. Oft über einen Link auf Facebook oder Twitter. Hier wie dort regiert die kalte Logik der großen Zahl. Viele Klicks erhalten nur die größten Themen. Das Phänomen heißt Konzentration. Jedes algorithmische System in sozialen Medien verstärkt das digitale Rudelverhalten. Viel Aufmerksamkeit für die Spitze, fast keine für die weniger populären Themen. Das ist mit ein Grund, warum Theaterkritik auf Social Media wie bei großen Online-Medien keine Chance hat und schon so gut wie verschwunden ist. Es ist also nicht falsch, der Theaterkritik eine grundlegende Krise zu unterstellen und ihre Wirkung schwinden zu sehen, wie die beiden Leitungsfiguren Amelie Deuffelhardt und Matthias Lilienthal in einem Gespräch auf der Website des Berliner Theatertreffens. Und Gegenverkehr ist zentral für die digitale Kultur. Auch die Kritik muss Widerspruch aushalten, alles andere wäre unglaubwürdig. Aber wer in der Öffentlichkeit spricht, sollte sich an ein paar Regeln halten, wie das der Journalismus zumindest versucht. In einer späten Runde am Rande eines Festivals kann man einen Berufsstand schon mal abschaffen wollen. Aber als programmatisches Gespräch auf den Seiten der Berliner Festspiele verströmen ähnliche Sätze den Geruch der Verachtung. Natürlich gibt es auch Kritiker, die pöbeln. Mein Eindruck? Der breitbeinige kleine Mann mit seinen großspurigen Platzverweisen ist nicht ganz verschwunden aus der Kritik, aber er ist kein dominantes Modell mehr. Die Mehrheit der Kritik wählt heute einen vorsichtigeren Ton. Wer am Boden liegt, wird heftiger getreten. Das ist im angeblich demokratierelevanten Theaterbetrieb nicht anders als auf der Straße. Den Theatern geht es besser als der Kritik, auch weil die Häuser öffentlich gefördert sind und die Medienhäuser nicht, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den Sie hier gerade hören, einmal abgesehen. Die Krise wird aber auch die Theater selbst treffen. Wie nur schon der Publikumsschwund die Kunst bedroht, ist mit ein Grund, warum der Stärkere nun nervös und lauter wird. Statt sich so rüde mit der Kritik zu beschäftigen, sollte man sich aktuell etwas mehr um das Publikum kümmern, das in der Pandemie nun gerade mal keine Rolle gespielt hat und jetzt als relevante Größe zurückkehrt. Oder eben nicht.
Tobi Müller kommentierte den jüngsten, nennen wir es mal, Meinungsaustausch zwischen Theater und Kritik. Es wird ganz sicher nicht der letzte gewesen sein.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Und der meldet sich zurück aus der Sommerpause. Und nach dem Sommer ist bekanntlich vor dem Herbst. Und dieser Theaterherbst, das ist jetzt schon klar, der wird schwierig. Corona, Energiekrise, Inflation, das wird auch die Theater treffen. Ich durfte beim Theaterpodcast diesmal meine Kollegin Susanne Burkhardt vertreten und habe zusammen mit Elena Philipp mit Gästen gesprochen, die konkrete Ideen haben, wie die Theater nicht nur durch die kalte Jahreszeit kommen, sondern langfristig nachhaltiger werden können. Zum Beispiel mit der Kostüm- und Bühnenbildnerin Konstanze Grotkopp vom Netzwerk Performing for Future. Sie findet, Kunst selbst verschwenderisch opulente und Nachhaltigkeit, das muss überhaupt kein Widerspruch sein.
Es geht ja nicht darum, auf alles zu verzichten. Es geht halt darum, das Denken zu ändern und die Produktionsweisen zu verändern. Das heißt, die Werkstätten müssen anders arbeiten, die Materialien müssen nachhaltiger produziert und bezogen werden. Und ganz viel kann man da lösen, auch mit modularer Bauweise zum Beispiel, dass man Standardmaterial anders verbaut und nicht jeder seine extra Treppenmaße, als wäre jetzt auf der Bühne auf jeden Fall machbar. Und da finde ich, ist die künstlerische Freiheit nicht beschnitten. Es ist natürlich, muss ich sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung so, dass man schon viel mehr gucken muss, organisieren muss, im Vorfeld planen muss. Kann ich leihen zum Beispiel, ist eine Frage, woher beziehe ich das Material? Was passiert damit danach? Das müsste ich eigentlich schon im Produktionsprozess mit beachten, damit das dann seine Wege geht, weil am Ende wird dann oft gesagt, so, Dekoration darf zerlegt werden. Und das heißt im Umkehrschluss oft, dass es im Müll landet. Und das ist natürlich unglaubliche Verschwendung. Also die freie Szene würde sich super freuen, wenn die großen Häuser auch die alten Tanzteppiche abgibt oder Kulissenteile. Oder eben, es muss ja auch so gebaut werden, dass es am Ende wieder zerlegt werden kann. Also die Latten kann ich da nochmal benutzen. Deswegen bin ich auf jeden Fall immer für so eine regionale Vernetzung innerhalb einer Kommune zum Beispiel, wo Material zur Verfügung steht. Das ist ganz wichtig. Und da kann man unglaublich viel schon machen. Natürlich darf es Verschwendung sein, aber es muss das richtige Material sein.
Ja, und neben Konstanze Grotkopp, die wir hier gehört haben, hatten wir im Podcast auch Vesco Rode zu Gast. Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft und will beim Thema Nachhaltigkeit richtig an die Substanz gehen.
Ich habe es vorhin schon gesagt, ich befinde mich gerade in den Werkstätten der Oper in Leipzig. Wenn ich hier durch das Haus gehe, das ist ein leuchtendes Beispiel für, wir schmeißen eigentlich überhaupt nichts weg und jeder kleine Lederflicken dient noch dazu, unter einen Knopf genäht zu werden, damit er nicht ausreißt bei irgendeinem Kostüm. Also da ist nachhaltiges Arbeiten in den einzelnen Werkstätten schon so weit fortgeschritten, dass wir eigentlich in die Stufe 2 und Stufe 3 gucken müssen. Wie gehen wir in die Gebäude rein? Wie können wir die Gebäudestrukturen verändern, um green zu werden? Das ist die Königsklasse. Wie kriegen wir dieses Haus quasi auf eine Stufe gehoben, dass wir es energetisch und in der Bewirtschaftung so gut erreichen, dass wir quasi bei Zero Null sind?
Und wie dieses Ziel Zero Energiebedarf an Theatern längerfristig tatsächlich erreicht werden kann, auch dazu spricht Vesco Rode ausführlich in der neuen Folge unseres Theaterpodcasts, diesmal zum Thema Krisenherbst und Nachhaltigkeit. Ab sofort in voller Länge auf deutschlandfunkkultur.de, bei nachtkritik.de und sowieso überall, wo es Podcasts gibt.